Musikgeschichten, ein Podcast aus dem Hause Styriarte. In diesem Sommer finden zum sechsten Mal die Johann Joseph Fuchs Festspiele statt. Sechs Opern des Barockkomponisten wird die Styriarte dann aus dem Archiv geholt und sie zum Teil zum ersten Mal nach ihrer Uraufführung wieder auf die Bühne gestellt haben. Ich spreche heute mit dem Intendanten der Styriarte, Mathis Huber, und meine erste Frage ist, was ist an dem Fuchs so besonders, dass man sechs Jahre lang mit ihm ein Festival macht?
Wir haben vom Johann Joseph Fuchs einen kleinen Ausschnitt aus seinem großen Opernwerk präsentiert, das der Welt vollkommen unbekannt ist. Das ist auch kein Wunder, dass das der Welt unbekannt ist. Es ist nicht gemacht für die Welt, es ist gemacht für einen Herrscher oder für zwei Herrscher und für ihren Hof, für deren Repräsentation als höchstwertiges Geschenk, das der Herrscher seiner Frau oder die Herrscherin, ihrem Mann, gemacht haben und das nicht für die Ohren der Öffentlichkeit gemacht war, also das eigentlich geheim bleiben sollte. Wir sind in diese Geheimnisse eingedrungen und haben manche Stücke zum ersten Mal seit 300 Jahren der Welt bekannt gemacht. Jetzt packen wir sie wieder ein und jetzt wissen wir, warum der Johann Joseph Fuchs vor 300 Jahren so berühmt war, warum er der wichtigste Musiker des Kontinents war, zumindest von seinem Rang her, als Hofkapellmeister des Kaisers des Heiligen Römischen Reiches.
Die Opern von Fuchs waren ja nur für einen Moment, einen zum Teil auch sehr intimen Moment gedacht. Für eine Hochzeit, eine Verlobung, einen Geburtstag. Was ist der Witz an dem Fuchs, dass man ihn nicht einfach im Archiv liegen lässt, sondern hervorholt und auf die Bühne stellt?
Natürlich könnte man den Johann Joseph Fuchs ganz einfach im Archiv liegen lassen, aber das ist nicht die Natur des Menschen, etwas nicht zu wissen. Die Natur des Menschen ist, alles zu wissen, was man wissen kann. Und wir wollen einfach wissen, wie diese wunderbaren Opern vom Johann Joseph Fuchs, über die die Leute damals so toll geschrieben haben und begeistert waren, wie die klingen. Sonst können wir ja nichts darüber sagen. Und wir haben dafür die tollsten Musiker von heute und Musikerinnen von heute zusammengestellt, Italiener naturgemäß, weil der Fuchs in Wien hatte auch lauter italienische Partnerinnen und Partner als Interpreten seiner Werke. Das war an dem Wiener Hof so. Und jetzt wissen wir, wie das klingt, und jetzt wissen wir nach heutigen Methoden aufgeführt, warum die Menschen vor 300 Jahren so fasziniert von dem Fuchs waren. Das ist es einmal. Und wir wissen auch, dass wir den Fuchs niemals richtig populär machen können, weil der Fuchs fürs Populäre sich nicht eignet. Der Fuchs eignete sich für die Bedienung der allerhöchsten Herrschaften. Der Fuchs eignete sich für den feinsten Geschmack der Wiener Kaiser. Und der Fuchs eignet sich heute, wenn man sich ihn anhört, auch für Leute, die diesen sehr speziellen Stil mögen. Also man wird den Fuchs nie so populär machen können wie den Vivaldi, obwohl sich die beiden Herren ganz bestimmt gekannt haben, und die sind ja auch im gleichen Jahr in Wien gestorben. Allerdings war Fuchs eine Generation älter als Vivaldi. braucht man auch nicht. Man kennt jetzt durch unsere Arbeit, und wir kennen einiges vom Fuchs mehr, was wir vorher nicht gekannt haben, und damit sind wir sehr zufrieden. Jetzt wissen wir, warum in der Steiermark ein Konservatorium, Johann Joseph Fuchs Konservatorium heißt, und wir wissen es nicht nur aus Büchern, sondern wir wissen es, weil wir es erlebt haben. Wir haben das Glück gehabt, so diesen Schleier des Geheimnisvollen, der auf diesem Werk lag, für einige Momente zu lüften, und jetzt machen wir es wieder zu. Allerdings haben wir ja etwas gemacht, wir haben die Dinge ja dokumentiert. Wir haben von den Fuchsopern, die wir aufgeführt haben, schöne Videos, wir haben schöne Tonaufzeichnungen, es gibt CD-Produktionen davon. Man kann jetzt über den Fuchs reden und weiß, wovon man spricht. Und ich glaube, dass das Projekt in der Steiermark und in der Styriarte, also im Steirischen Klassikmusikfestival, ganz genau richtig angesiedelt war, dass wir also die waren, die das machen mussten. Denn Johann Joseph Fuchs ist halt einmal ein Kind der Steiermark. Johann Joseph Fuchs hat eine auch ganz rührende Karriere. Auch deswegen haben wir in der Styriarte und habe ich privat mich so verliebt in den Mann, weil der Fuchs aus unmöglichen Verhältnissen in diese unglaubliche Position gekommen ist, in die er gekommen ist. Der Johann Joseph Fuchs war an sich dafür prädestiniert, auf einem oststeirischen Bauernhof die Kühe zu weiden und jedenfalls nicht wirklich eine Schule zu besuchen. Und der Johann Joseph Fuchs hat aus eigenem Antrieb und weil ihn der eine oder der andere entdeckt hat in seinem Umkreis, wahrscheinlich der Pfarrer in St. Marien bei Graz, die Chance gehabt, diese Karriere zu machen, die für einen Bauernbuben des 17. Jahrhunderts, der Fuchs ist im Jahr 1660 geboren, die für einen Bauernbuben dieser Zeit so unwahrscheinlich war wie heute ein Lottosechser. Oder vielleicht sogar noch unwahrscheinlicher. Und sowohl diese extreme Begabung des jungen Mannes als auch sein Durchziehen des Weges über die Grazer Universität, über die Ingolstadt-Universität an den allerhöchsten Punkt des Kontinents, an den Kaiserhof in Wien, die ist faszinierend und die haben wir auch gerne miterzählt mit unserer Fuchs-Serie. Und ich bin sehr glücklich, dass wir das gemacht haben. Viele andere sind auch glücklich. Es hat sich ja in Wien eine Fuchs-Forschungsstelle gebildet in der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und die waren extrem froh und zufrieden, dass sie in uns Partner hatten, die ihre wissenschaftliche Arbeit, nämlich die Edition dieser 300 Jahre alten Noten, die übrigens wunderschön überliefert sind und in natürlich, das ist ja kaiserliches Privatarchiv, die ins Leben zu bringen. Und so haben wir jetzt 6 Jahre gefeiert, oder wir werden im Sommer 6 Jahre gefeiert haben mit Opernmusik von Johann Joseph Fuchs. Und jetzt werden wir natürlich in dieser Schatztruhe hin und wieder weiter wühlen. Es gibt ja vom Fuchs nicht nur die Opern, es gibt vom Fuchs viele, viele geistliche Kompositionen. Das war wahrscheinlich sogar seine Hauptaufgabe am Wiener Hof, die Kirchenmusikbedürfnisse des Kaisers zu bedienen. Und dort werden wir noch stöbern und dort werden wir noch viel herausbringen. Was man übrigens auch breiter präsentieren kann, weil die Musik für die Kirche ist ja nicht so exklusiv im wahrsten Sinne des Wortes, wie die Opern es waren.
Thank you.
Was ist jetzt die Story des 6. und letzten Fuchsfestspiels?
Die Oper, die wir im Sommer 23 spielen, heißt Costanze Fortezza und ist die größte Oper, die Fuchs komponiert hat in den Dimensionen, in den Besetzungsgrößen. Und sie ist auch nicht für eine kaiserliche Privataufführung in einer kaiserlichen Sommerresidenz gedacht, sondern sie ist Teil eines großen politischen Festakts gewesen in Prag, auf der Prager Burg, im Umfeld der Krönung des Kaisers Karl VI. Zum böhmischen König in Prag aufgeführt, und zwar vor genau 300 Jahren, im Jahr 1723. Der Inhalt dieser Oper ist nicht ganz untypisch für den Kaiser Karl VI., der handelt von der römischen Gesellschaft im 5. Jahrhundert vor Christus. Der handelt allerdings komischerweise von einem Moment, wo die Römer, die junge römische Gesellschaft, die damals ja gerade im Aufstieg war, begonnen hat, sich von ihrer alten Königsherrschaft zu befreien. Das hat den Kaiser offenbar nicht gestört, dass es sozusagen eine republikanische Oper war. Ich glaube, dass die Möglichkeit einer republikanischen Verfassung wäre dem gar nicht in den Sinn gekommen. Was ihn fasziniert hat, war, oder was ihn interessiert hat, war bestimmt die römische Geschichte, also die Geschichte seiner Vorfahren, weil er war ja auch als in Wien residierender Kaiser, der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, also des Zweiten bzw. des Dritten Römischen Reiches, das der Kaiser Karl der Große wieder gegründet hat, zumindest in seiner Fantasie, auch wenn es ein römisches Reich sogenannter deutscher Nation war. Und diese römischen Damen und Herren, die in dieser Oper spielen, das waren lauter Figuren der jungen römischen Republik, Aufständische sozusagen, die sich eine republikanische Verfassung gegeben haben, die mussten für diesen Aufstand, den sie da machten, für das Abschütteln ihrer Königsherrschaft, weil die Könige eben degeneriert und unsympathisch geworden sind und die Rechte der Bürgerinnen nicht mehr akzeptiert, hochgehalten haben. Die mussten heldenhaft sein, die mussten ganz große Heldentaten vollbringen, um gegen die Macht der alten Könige sich zu behaupten. Und deshalb ist es eine Oper, die unser Festivalthema auch erzählt hat oder die unser Festivalthema bestimmt hat. Eine Oper über Helden, und das Festival des Jahres 23 hat sich generell den Titel HeldInnen gegeben. Und auch in der Oper sind die Helden, auch wenn es ein militärisches Stück ist, nicht grundsätzlich Männer. Das sind auch weibliche Helden. Das ist in der Oper natürlich notwendig, weil da braucht man auch hohe und Frauenstimmen, damit das Ganze funktioniert. Also es gibt weibliche Helden, es gibt männliche Helden, und alle diese Helden verteidigen ihre Ideale, ihre Ideen mit Beständigkeit und Stärke, das ist die Übersetzung des Operntitels Costanza e Fortezza, gegen eine überkommene Herrschaft, die sie unterdrücken will. Und als wir diese Oper uns ausgesucht haben, das war vor 7, 8 Jahren, als wir also diesen Plan, diesen Fuchsplan entworfen haben, da hatten wir natürlich noch keine Ahnung, dass diese Oper gerade im Sommer 2023 so enorm aktuell sein würde. Da hatten wir keine Ahnung, dass auch jetzt mitten in Europa Menschen kämpfen um ihre Freiheit gegen einen alten Unterdrücker, der dort wieder zurück hin will, wo er einmal war. Also die Leute in der Ukraine gegen die russische Kriegsmaschinerie. Das ist eine Geschichte, die ganz identisch ist wie die in der Oper. Diese Aktualität, die war uns nicht bekannt, sie ist aber wirklich interessant, und sie macht das Stück auch heutig, und sie erzählt uns auch, dass wir in Opern, selbst wenn sie vom Wiener Kaiserhof von vor 300 Jahren kommen, und in Kunstwerken immer wieder Dinge finden und erleben, die uns direkt in unserem Leben betreffen, die uns etwas angehen, und dass diese Kunst, die wir machen, nicht einfach eine schöne Nachmittagsbeschäftigung ist, sondern meistens auch etwas in sich trägt, womit wir Informationen, erhellende Gedanken über unser Leben und über unser Zusammenleben ableiten und finden können.
Vor 300 Jahren fand diese Oper als große Party statt. Wie darf ich mir diese Party vorstellen?
Die Oper vor 300 Jahren ist in Prag aufgeführt worden am Hradschin als monumentales Staatsereignis. Also das muss man sich mindestens so vorstellen, wie wenn heute die Olympischen Spiele eröffnet werden oder die Fußball-Weltmeisterschaft. Da wird in keinem Moment gespart, wurde in keinem Moment gespart. Da hat der Kaiser in Prag auf Kosten der Böhmen mit Sicherheit ein 200 Meter langes Theater aufbauen lassen mit für diesen einen Moment gebauten Gebäuden und Publikumsteilen in wunderbarer barocker Vielfalt und imposanter Statur. Und da hat ein riesiges Ensemble mit MusikerInnen, also vor allem Musikern, aber auch MusikerInnen, weil es gibt ja weibliche Rollen, die singen. Ansonsten gab es in der Hofkapelle natürlich keine Frauen in dieser Zeit. Mit Musikern, die aus ganz Europa kamen und die auch dieses Ereignis mit Begeisterung beschrieben haben. Das war also ganz große Party, muss unendlich viel Geld verschlungen haben. Und hat gezeigt, und darum ging es ja auch in dieser Produktion, dass der Kaiser der Herrscher der Welt ist. Und das musste gezeigt werden auf diesem Kontinent, weil es da ja noch andere Leute gab, die auch meinten, der Herrscher der Welt zu sein, zum Beispiel den Ludwig XIV. In Paris. Und das Interessante und das wirklich Spannende in dieser Beziehung, zum Beispiel dieser beiden wohlmächtigsten Leute in unserem Teil der Welt, war, dass die sich gematcht haben über Kulturereignisse. Die haben sich also gematcht, indem sie versucht haben, jeweils die besten Komponisten, Bildhauer, Maler, Dichter, Sängerinnen und Sänger an ihrem Hof zu haben, an ihren Hof zu binden, für sich arbeiten zu lassen. Und die haben sich auch wechselseitig informiert, was der eine gerade gemacht hat und was der andere gerade gemacht hat. Also eine sehr spannende Technik, mit Kulturproduktionen, mit Kunstproduktionen Politik zu machen. Und diese Technik hat bestimmt dazu geführt und ist bestimmt die Grundlage dafür, dass Wien im Speziellen und Österreich im Allgemeinen als Nabel der Kulturwelt für lange Zeit sich gehalten hat und das wohl auch war. Und das hat hier seine Quelle und seinen Ausgangspunkt. Und an dem ist auch der Johann Joseph Fuchs beteiligt, wenn man so möchte. Und wenn man die Frage noch weiter behandelt, warum man sich mit dem Fuchs beschäftigt, er hat eben ein Metier gehabt, das nicht das Schreiben von Texten war und nicht das Erzeugen von Bildern, Skulpturen oder wie sein Freund und Kollege Fischer von Erlach, das Bauen von monumentalen Gebäuden. Übrigens, Fischer von Erlach ist praktisch gleich alt wie Fuchs und kommt aus der gleichen Stadt wie Fuchs und hat gleich wie Fuchs dem Kaiser Karl VI. Gedient. Nur eben seine Kunst, die kann man, wenn man in Wien durch die Straßen geht, überall sehen. Und die Fuchsche Kunst, die muss jemand zum Leben erwecken. Die kann man auch nicht einfach lesen, weil man könnte sie lesen, wenn man ein Experte wäre. Aber für Zuhörerinnen, die einfach Spaß an der Musik haben wollen, muss man sie aufführen. Daher muss, sagen wir mal, alle 300 Jahre irgendjemand kommen, vielleicht auch alle 100 Jahre, der diese Fuchsschätze ausgräbt und der sie dann präsentiert mit den, idealerweise mit den Erkenntnissen unserer Zeit. Und das ist ja auch wichtig und schön für ein Festival wie für uns. Wir wissen, wenn wir den Fuchs vor 30 Jahren präsentiert hätten oder vor 40 Jahren, hätten wir überhaupt nicht gewusst, wie wir das meiste davon heute sinnvoll ins Leben bringen. Wir haben aber in der Zwischenzeit die Arbeit von Nikolaus Hanunkur, der ja wie der Fuchs auch aus Graz kommt, erlebt. Und die Arbeit von Nikolaus Hanunkur hat die Forschung und die musikalische Praxis von Nikolaus Hanunkur hat uns gezeigt, wie man diese Art Musik sinnvoll ins Leben setzen könnte. Das heißt, wir sind jetzt erst wieder einmal in der Lage, diese Musik einigermaßen richtig aufzuführen. Ich meine, Hanunkur war kritisch mit sich selbst genug, um zu sagen, in 30 Jahren wird man, oder sogar in 20 Jahren wird man über das, was er für richtig gehalten hat, lachen. So ist es natürlich. Und man wird natürlich, wenn man sich in 30 Jahren unsere Fuchs-CDs, die jetzt aus dieser Produktion heraus gekommen sind, wenn man sich die anhört, wird man sagen, ah, so haben die damals gemacht, aber das ist gar nicht das, was wir heute machen werden. Ja, das ist ja schön, dass es diese Entwicklung gibt, aber in unserem Moment, in unserem Stadium der Entwicklung, wie man mit alter Musik geht, haben wir diese 6 Punkte gesetzt und das war für alle, die es miterlebt haben, und das waren jetzt nicht Millionen, das waren Tausende, zumindest vor Ort, über die medialen Wege waren es dann schon mehr als Tausende, haben wir diese Leute mit einer Idee von dieser Zeit bekannt gemacht, die ihnen Spaß gemacht haben, die ihnen Spaß gemacht hat, die sie klüger gemacht hat, die ihnen Freude gemacht hat und die sie offensichtlich wissen wollten, weil sonst hätten sie nicht um viel Geld unsere Karten gekauft.
Nochmal auf das Fest zurückzukommen. Wie lange hat das gedauert und war der Fuchs selbst auch dabei?
Die Party in Prag, von der haben wir sehr genaue und vielfältige Berichte. Nicht nur die Zeitungen, auch viele, die dort waren und die dort mitgespielt haben oder auch als Zuhörer dort waren, haben berichtet, wie das ablief. Bei einer Vorstellung, es gab 2 in Prag, bei einer der Vorstellungen war die junge Kaiserin Maria Theresia dabei, mit, weiß Gott, mit 8 Jahren oder mit 10 Jahren. Die wurde dann nach dem ersten Akt ins Bett geschickt und der Rest der Belegschaft hat sich das Stück angeschaut. Das Stück ist uns überliefert als um 8 Uhr abends begonnen habend und hat dann gedauert bis 1 Uhr nachts. Also das Stück, die Party hat also 5 Stunden in Anspruch genommen. Also die Oper allein, nicht das Essen dazu. Das Essen davor, danach, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber das Stück allein hat so viel Zeit in Anspruch genommen, weil zur Oper, die schon ausgiebig ist, auch noch lange Ballettmusiken komponiert worden sind, allerdings nicht vom Fuchs, sondern von einem Spezialisten. Die haben arbeitsteilig gearbeitet am Wiener Hof, so wie später in der Musicalbranche das auch üblich war. Und die Party, wie gesagt, 2-mal abgewickelt in Prag und hat die Welt einigermaßen in Staunen versetzt, auch über den schieren Reichtum, der da zur Schau gestellt worden ist. Es waren 5.000 Leute als Zuseher ihnen vorgesehen Und einer der berühmtesten Musiker der Zeit, der Johann Joachim Quanz, der aus Berlin gekommen ist, um sich das anzuhören, der kam aber natürlich nicht rein, weil die Zuseher ihnen für dieses Spektakel waren dem Hochadel aus dem Hochadel kommen, der Hochadel und seine unmittelbare Dienerschaft. Die Musiker, die dort rein wollten, die mussten sich also im Orchester verdingen, damit sie mitspielen und damit sie mit dabei sein konnten. Und der Quanz, der Flötenlehrer vom Friedrich von Preußen, der Friedrich dem Großen, der hat auch beschrieben, wie das lief und wie toll das war und wie der ganze Ablauf war. Fuchs war selbst dabei bei der Party. Das war zwar sehr unwahrscheinlich, aber der Kaiser hat es ihm ermöglicht. Fuchs war, als er die Oper komponiert hat, 63 Jahre alt und für diese Zeit ein sehr alter Mann. Er wurde allerdings 81 Jahre alt, also er wurde richtig alt, nur hat seine Lebensqualität zu dieser Zeit extrem gelitten unter einer Gichterkrankung und der konnte sich also kaum mehr bewegen, hat auch einige Werke vorgehabt, noch zu schreiben, die er nicht mehr schreiben konnte wegen der großen Schmerzen, das wissen wir. Und der Kaiser wollte ihm trotzdem möglich machen, bei dieser Aufführung dabei zu sein. Und hat den Johann Josef Fuchs aus Wien nach Prag mit einer Sänfte transportieren lassen, weil er die Schmerzen nicht ausgehalten hätte in einer rumpelnden Kutsche. Also der ist getragen worden von starken Männern nach Prag, was uns, das sind aber 250 Kilometer gut, was uns schon etwas sagt über die erhebliche Wertschätzung des Wiener Hofs für seinen Hofkapellmeister, der Fuchs war. Also der Fuchs war ja in Wien nicht nur für die Komposition zuständig, sondern als Hofkapellmeister war ja auch die administrative Chefität der ganzen Hofmusik und er musste auch die ganzen Abläufe, die Besetzungen, die Neubestellungen, die ganze Organisation der Wiener Hofmusik und das war eine Riesenabteilung am Wiener Hof mit über 100 Beteiligten, mit über 100 Angestellten organisieren und das hat er offensichtlich brillant gelöst. Also wir wissen von zeitgenössischen Berichten, dass der Fuchs bei seinen Musikerinnen und Musikern extrem beliebt war und er hatte auch wohl profitiert davon, dass er nicht nur als Musiker ausgebildet wurde, sondern dass er in Graz an der Universität oder zumindest in Ingolstadt an der Universität ein Jus-Studium absolviert hat. Also er war ja auch, er hätte wohl von der Idee seines Pfarrers in St. Marein, der ihn ursprünglich befördert hat, Priester werden sollen, denke ich. Aber er ist dem entkommen und hat einen profanen Weg gewählt. Also er muss schon auch ein schlauer und zielgerichteter Geist gewesen sein. Und wir wissen nur von positiven Schilderungen von dem Fuchs. Wir kennen keine bösen Beschreibungen. Wir wissen allerdings auch, dass er ein sehr, sehr selbstbewusster und streitbarer Mann war, der in seiner Zeit sich nicht mit allen vertragen hat, also insbesondere nicht mit den norddeutschen Leuten, die eine neue Musikästhetik in die Welt setzen wollten. Johann Mattheson zum Beispiel. Wir wissen, dass Mattheson ein deutscher Komponist und Musikschreiber, der einen Modetrend aufgenommen hat oder eine aufkommende Mode mitgestaltet hat, nämlich das Erzeugen von Musiklexika, also das Musikbiografien, das Sammeln von Musikbiografien, was sehr neu war. Mattheson hat allen in Europa tätigen, berühmten Musikern einen Fragebogen geschickt mit der Bitte, sich dort zu verewigen und ihre künstlerische und sonstige Vita dort zu verewigen. Und Matheson hat es dann in einem Musiklexikon herausgebracht. Und der Johann Josef Fuchs, der konnte den Matheson nicht leiden und hat leider dem Matheson geantwortet: Mein Lieber, es sollte Ihnen genügen zu wissen, oder es sollte der Welt genügen zu wissen, dass ich für würdig gefunden werde, des Kaisers Karl des VI. Hofkapellmeister genannt zu werden. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Also er sagte, dass das reicht, und dadurch hat er uns leider einen Haufen Informationen vorenthalten, die wir über ihn gerne noch erfahren hätten aus eigener Feder. Und wir wissen über vieles aus der Biografie vom Fuchs, ehrlich gestanden, überhaupt nichts. Wir wissen nicht einmal sein Geburtsjahr ganz genau. Wir wissen nur seine Sterbedaten, aus denen man sein Geburtsjahr zurückrechnen kann, weil auch die Unterlagen, die Matrikeln in seiner Pfarrgemeinde später einem Brand zum Opfer gefallen sind, sonst könnte man dort nachsuchen in der Oststeiermark an den Quellen.
Bei 5000 Besucherinnen oder Zuhörerinnen im Publikum, wie groß war denn da das Orchester? Weil Verstärkung gab es damals ja keine. Und 5000 Gäste, damit die etwas hören, braucht es ja ein Riesenorchester.
Man darf sich also nicht vorstellen, dass das eine akustische Qualität wie heute in einem Opernhaus hatte, und auch nicht so wie in der Arena von Verona, was ja auch ein Open Air ist. Es ist eine Open Air Vorstellung. Das ist kein Haus, das da gebaut wurde, sondern das ist in einem großen Hof am Prager Hradschin auf der Prager Burg eine gestaltete Bühne mit 200 Metern Länge und ein Publikumsbereich. Und die Gewohnheit des Kaisers war, auch in Wien, vorne in der Mitte nah beim Orchester zu sitzen. Der Fuchs saß dort auch nicht weit entfernt. Und für die anderen 5000 Gäste war es natürlich interessant, ob sie näher oder weiter weg saßen. Im Orchester, schreibt uns Quanz, waren 200 Leute beschäftigt. Ob das stimmt, ob er die wirklich mit der Hand abgezählt hat, weiß ich nicht. Es gibt Kupferstiche, die Edition dieses Stückes begleiten, in denen die Bühnenbauten zu sehen sind und in denen die Orchestersituation zu sehen ist. Die sagt mir etwas weniger Leute im Orchester. Es gibt große Mengen von Choristen und von Balletttänzern. Es gibt sicher Pferde und Reiter und Spektakel auf der Bühne, was man in einem heutigen Opernhaus nicht erleben würde. Also so stelle ich mir das vor. Wir können es uns ganz gut imaginieren, weil wir diese Darstellungen haben der Produktion. Und die Darstellungen der Produktion haben wir eben deshalb, damit der Kaiser der Welt mitteilen konnte, was er da Tolles gemacht hat. Und wir haben auch zum Beispiel von seinem Vater, vom Kaiser Leopold, Darstellungen von seinen großen Spektakeln, zum Beispiel von einem Rossballett. Wir wissen allerdings, dass dieses Rossballett, so wie es in dem Druck dargestellt war, nie stattgefunden hat, weil es in einem Schneesturm untergegangen ist. Aber so hätte es eben sein sollen, wenn alles funktioniert hätte. Also dass es ein bisschen Fantasie hat, ist ja auch schön, dass nicht alles so streng dokumentiert ist, sondern auch als Potenzial dokumentiert ist. Das hat ja auch was Lustiges. Gerade in einem Zeitalter der Fake News hat das durchaus was Charmantes.
Wird die Styriarte Costanza-Aufführung auch von 8 Uhr abends bis 1 Uhr in der Früh gehen?
Naja, die Styriarte hat ja nicht den Zweck, die Krönung vom Kaiser Karl zum böhmischen König zu feiern. Das ist ja etwas aus der Zeit, das brauchen wir ja nicht. Wir versuchen, die musikalische Substanz unseren Besucherinnen nahezubringen und ihnen die Schönheit und das Potenzial dieser Musik erlebbar zu machen. Wir werden die schönsten Nummern aus dieser Musik herausnehmen und die Nummern, die heldenhaft sind, die Nummern, die also in unser Festivalthema passen. Wir werden eine einstündige Musik, eine vielleicht maximal 70-minütige Musik machen, schon mit der ganzen Feierlichkeit des Orchesters. Also das Orchester hat viele Trompeten gehabt und das hat auch viel Krach gemacht, und damit allein hat man schon die Imposanz des Ganzen zum Ausdruck gebracht und die Stimmung dominiert. Also die Stimmung bestimmt. Wir werden im Schloss Eckenberg in einer wunderschönen barocken Umgebung spielen, in historischen Kostümen. Aber das Ganze wird keine durchgehende Inszenierung sein, sondern das wird einfach eine statische Darbietung der Musik sein. Es wird auch keine Pferde geben und keine Lärmquellen sonstiger Art, die uns stören könnten. Wir werden uns ganz auf die Musik konzentrieren, und das ist ja das Wesentliche, was wir mit dieser Fuchs-Opernserie wollen und immer wollten. Wir wollten einfach die Musik des Johann Joseph Fuchs bekannt machen, die Funktion der Musik als fürstliche Repräsentation ist für uns jetzt natürlich als Nebeninformation wichtig, aber das hat ja in einem demokratischen Staatswesen überhaupt keinen Sinn. Und was wir zusätzlich noch wollen, ist diese exklusive Sache, die der Kaiser sich leisten konnte wegen seiner Herrschaftsform und wegen 90% seiner Bevölkerung, denen er das, was er da ausgegeben hat, einfach herausgepresst hat. Wir wollen das heute einer demokratischen Gesellschaft öffnen. Wir wollen es also sozusagen aus der Exklusivität herausnehmen und der Allgemeinheit, die es damals schon finanziert hat, gewissermaßen symbolisch zurückgeben. Das ist ein kleiner politischer Schlenkerer, der ein lustiger Aspekt für mich ist, wenn man sowas wieder macht. Also wir wollen auf keinen Fall so tun, als wäre das alles ganz ohne Blut abgegangen. So eine Opernproduktion oder so eine höfische Repräsentation setzt natürlich voraus, dass viele, viele Leute gar nichts davon haben und das aber trotzdem finanzieren müssen, und setzt voraus eine Perspektive von menschlicher Gesellschaft, die wir nicht für ideal halten. Also eine Gesellschaft, in der der Chef behauptet, er sei sakrosankt, weil er sei von Gott selbst eingesetzt, ist für uns natürlich nicht etwas, was wir mit so einer Produktion wofür wir eine Lanze brechen, sondern wir sagen dazu, das ist auch eine Folie, auf der so ein fantastisches Kunstwerk steht, und wir wollen die Folie nicht wegretuschieren, aber wir wollen sie auch nicht drüberlegen, weil das Kunstwerk als solches hat ja einen Wert an sich.
Mehr Musik von Johann Joseph Fuchs gibt es in der Storiarte 2023 am 24. Juni in Schloss Eckenberg. Außerdem finden Sie in der Storiarte Mediathek zwei wunderbare Fuchs-Opernfilme, beides Produktionen aus dem Hause Storiarte. Die Musik in diesem Podcast stammt aus der Fuchsoper Daphne in Lauro. Es ist eine Aufnahme aus der Storiarte 2019. Alle Informationen zu den Fuchsfestspielen, zu den Fuchs-Opernvorstellungen im Sommer 2023, zu den zwei Fuchs-CDs, die es im Storiarte Kartenbüro gibt, und zu den Fuchsfilmen aus dem Hause Storiarte finden Sie auf storiarte.com.